Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um den Hinterbliebenen der Todesopfer und den Überlebenden des Attentats mein persönliches Mitgefühl auszudrücken. Meine Damen und Herren, dass wir heute hier stehen, wie in den vielen Jahren zuvor, ist eines der wenigen tröstlichen Dinge, die wir diesem feigen Anschlag abbringen können. Auch knapp 4 Jahrzehnte nach der Tat mit 12 Todesopfern und mehr als 200 Verletzten zeigen die engagierten Münchner, die heute hierher gekommen sind, wir vergessen nicht. Wir begreifen dieses höllische Fanal des Extremismus und seine Folgen als Mahnung vor den Gefahren, die menschenfeindliche Ideologien über unsere Gesellschaft bringen. Das Sprengstoffattentat von München lässt uns aber auch deshalb keine Ruhe, weil es nicht aufgeklärt ist, weil seine Hintergründe und seine mutmaßlichen Architekten im Dunkeln liegen. Das Hundsgemeine, das Beängstigende der Tat, die vor 38 Jahren an dieser Stelle verübt wurde, das ist nicht nur die Vernichtung menschlichen Lebens. Das ist auch die Bedrohung des Unbekannten, die dem Anschlag erst die Macht verliehen hat, über Jahrzehnte auf die Seelen der Betroffenen zu drücken. Wer wusste davon? Wer wollte diese Tat? Wer hat sich an diesen Menschenleben versündigt? Für die Überlebenden und die Angehörigen ist das mehr als eine Frage. Es gehört zu den schmerzlichsten Wunden und zu den empörendsten Skandalen unseres Landes, dass wir heute sagen können, es sind im Laufe der Jahre viele Menschen dazugekommen, die diesen Schmerz nur allzu gut verstehen können. Es sind die Menschen, die ihrerseits direkt oder indirekt Opfer von hassgetränkten Terrorakten wurden. Anders als die Betroffenen des Oktoberfestattentats hatten manche von ihnen die Gelegenheit, einigen der Verantwortlichen für ihr Schicksal ins Gesicht zu sehen, und zwar während des Prozesses um die rechtsterroristische Gruppe Nationalsozialistischer Untergrund. In diesem Verfahren wurden hier in München die 10 Morde und die 3 Bombenanschläge mit Dutzenden Verletzten aufgearbeitet, die auf ganz ähnliche Weise zu einem Trauma in der Geschichte der Bundesrepublik geronnen sind. Ich selbst habe den NSU-Prozess von Anfang an im Gerichtssaal verfolgt und er hat mich zu einer weiteren Frage geführt. Warum stoßen wir, wenn wir uns mit Rechtsterrorismus auf deutschem Boden beschäftigen, immer wieder auf dieselben unheilvollen Parallelen? Das fängt an mit der Tat an sich. Ein heimtückischer Anschlag dort, wo Menschen herkommen, um gesellig zu sein, um das Leben zu genießen, hier auf dem Oktoberfest, wie auch in der bunt bevölkerten Kolbstraße in Köln, wo die NSU-Terroristen im Juni 2004 eine Nagelbombe zündeten und mehr als 20 Passanten teils lebensgefährlich verletzten. Die Taten waren schon in ihrer perfiden Planung geeicht auf maximale Angstwirkung, auf ein Höchstmaß an Verunsicherung, die tief in unsere Gesellschaft sickern sollte. Die Opfer, keine exponierten Persönlichkeiten, die man als Hasssubjekte von Staatsfeinden vermuten würde, sondern Bürger, die in ihrem ganz normalen Tagesablauf arg und wehrlos waren, so wie die neuen Gewerbetreibenden, die von den Mördern Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt in ihren Geschäften überfallen und erschossen wurden. Und schließlich das rechtsextreme Umfeld, in dem sich die Täter radikalisierten und mit Gewalt als Mittel politischer Auseinandersetzung in Berührung kamen. Der Täter von München in der Wehrsportgruppe Hoffmann, die NSU-Terroristen in der rechten Szene ihrer gemeinsamen Geburtsstadt Jena in der Organisation Thüringer Heimatschutz. Darüber hinaus eine lange Reihe an mutmaßlichen Helfern, die ihnen das Leben im Untergrund ermöglichten, von dessen Schutz aus sie die Stationen ihrer mörderischen Reise durch das Land abfahren konnten. So sehr sich der Münchner Anschlag und die NSU-Serie in ihren Details unterscheiden, nachdem die Bombe gezündet, die Kugeln verschossen waren, blieb dasselbe. Wut, Trauer, Ohnmacht. Dieses Ohnmachtsgefühl speiste sich vor allem aus der Wahrnehmung der Ermittlungen. Viele Angehörige haben erlebt, dass die Arbeit der Polizei ihnen nicht das verlorene Sicherheitsgefühl wiedergab, soweit das ansatzweise möglich war. Stattdessen trugen die Ermittlungen dazu bei, die Opfer von dem Staat zu entfremden, der sie eigentlich hätte schützen sollen. Für diesen massiven Vertrauensbruch gibt es keinen Gewöhnungseffekt. Er wirkt umso stärker, je öfter eine Gesellschaft spürt, da sind Menschen inmitten von uns, die sind allein, denen hat keiner zugehört. Schon gar nicht die Ermittler, die im Fall NSU mit Hingabe tausenden Spuren gefolgt sind, aber die Hinweise auf ein rechtsextremes Motiv bestenfalls als Fußnoten behandelt haben. Es waren gerade auch die Betroffenen der NSU-Anschläge, die lange vor dem zufälligen Auffliegen der Gruppe 2011 nachgefragt haben, ob hier nicht rechtsradikale Mörder am Werk gewesen sein könnten. Sie wurden ignoriert. Sie wurden selbst zur Fußnote. Diese Ignoranz zieht sich wie ein roter Faden durch die Ermittlungen nach den Anschlägen. Sie begegnet uns schon 1980, als die Sonderkommission Theresienwiese wichtige Zeugen gar nicht erst anhörte, wie die Polizisten, die nahe dem Tatort mutmaßliche Überreste des Attentäters gesichert hatten. Eine Spur, die sich in den Tiefen der Akten verliert. Das Asservat, eine abgesprengte Hand, nicht mehr auffindbar. Die Dokumentation lückenhaft, die Zeugen vergessen. In Rekordgeschwindigkeit verengte sich der Fokus der Ermittler auf eine These, die alle weiteren Nachforschungen sinnlos erscheinen ließ. Die des Einzeltäters, der zwar der rechtsextremen Ideologie folgte, die Bombe aber in einem Zustand persönlicher Verzweiflung zündete. Ein Ermittlungsabschluss nach 2 Jahren mit sprichwörtlich deutscher Effizienz. Doch darunter waberte, so scheinbar gänzlich undeutsch, eine Mixtur aus Verfehlungen und Verzerrungen. Ein Versagen. Woher kommt diese Schwerfälligkeit, das rechtsextreme Motiv einer Tat zu finden und zu benennen? Auch im Fall des Täters, der vor 2 Jahren im Olympia-Einkaufszentrum 9 Opfer erschoss, ließ sich das Bayerische Landeskriminalamt nicht auf eine unbequeme Diskussion ein. Im Gutachten über das Motiv tritt die eindeutig rechtsextreme Gesinnung weit hinter eine Erklärung mit Mobbing und Rache zurück. Es muss nicht immer nur einen einzigen Antrieb für eine monströse Tat geben. Fast immer ist der Hintergrund viel komplexer, als es in der öffentlichen Debatte erscheint. Aber das sollten die Ermittlungsergebnisse auch abbilden. Geschuldet ist das nicht nur der kriminalistischen Praxis, sondern auch den Betroffenen mit ihren quälenden Fragen. Wo schonungslose, vollständige Aufklärung ein Muss ist, darf es weder Abstriche noch Kompromisse geben. Dazu gehört vor allem der Umgang mit den eigenen Versäumnissen und der eigenen Fehlsicht, die den Blick für entscheidende Spuren verblendet und die Opfer aus dem Blick verliert. So ist es im Fall NSU immer wieder geschehen, als Kriminalbeamte die Ermordeten mit ausländischem Hintergrund ihrerseits in die Nähe krimineller Aktivitäten rückten, sie zu Mitgliedern in einem Geflecht aus Schutzgeld oder Drogen stilisierten, ihnen frei erfundene Frauengeschichten andichteten. Für die Familien, geschwächt durch die Trauer, klein gemacht durch die Demütigungen, begann die gesellschaftliche Ächtung. Sie wurden erneut zum Opfer in einer Zeit, in der sie Hilfe und vor allem Verständnis am dringendsten gebraucht hätten. Das Verständnis und die Rehabilitierung kamen spät, zu spät. Bei den Betroffenen des Oktoberfestanschlags fehlt diese Form der Anerkennung in weiten Teilen bis heute. Und was noch tragischer ist, es gibt nach wie vor keinen Schlusspunkt. Hinterbliebene von NSU-Mordopfern haben mir in Interviews berichtet, sie gehen noch heute auf die Straße mit dem Gedanken, da könnte einer rumlaufen, der hat Mitschuld am Tod meines Vaters, meines Manns, meines Bruders. Ein Gefühl, das sicher auch Opferangehörige und Verletzte des Wiesenanschlags kennen. Der Tätertod, die Ermittlungen über Jahrzehnte beendet, doch mutmaßliche Helfer frei und weiterhin gefährlich. Wie beklemmend ist da das Wissen, dass nicht einmal alle Informationen vorliegen, um das Dunkelfeld um die Taten herum zu erhellen. Selbst nach Aufdeckung des NSU zogen sich die Verfehlungen weiter. Im Bundesamt für Verfassungsschutz zerhäckselte ein Schredder Akten über die V-Männer, die sich im rechtsextremen Umfeld der Terroristen bewegten. Und erst im vergangenen Jahr zwang das Bundesverfassungsgericht dieselbe Behörde, Dokumente über einen V-Mann der Wehrsportgruppe Hoffmann freizugeben, der seit 36 Jahren tot ist. Angesichts dessen, von Vertuschung oder Verschwörung zu sprechen, wird den Verhältnissen in einem demokratischen Staat allerdings nicht gerecht, solange eindeutige Belege dafür fehlen. Das Versagen staatlicher Behörden ist ein vielschichtiges, ein feingliedriges und darum umso schwerer zu entwirrendes Konstrukt, das sich von Pannen bis zur Planenheimlichtuerei spannt. Doch die Verschlusspolitik der Sicherheitsbehörden entwertet die Ansprüche der Opfer, indem es ihre Forderungen zu Störfaktoren im reibungslosen Betrieb der Geheimdienstmaschinerie erklärt. Trotzdem haben die Betroffenen nicht aufgegeben, egal ob sie ein oder vier Jahrzehnte warten mussten. Mit Hartnäckigkeit und Mut haben sie dagegen gekämpft, vergessen zu werden. Im juristischen wie im gesellschaftlichen Sinn. Sie haben sich nicht versteckt, sie haben sich nicht zufrieden gegeben. Und sie hatten Erfolg, als der Generalbundesanwalt im Jahr 2014 die Ermittlungen zur Tat von 1980 wieder aufnahm, unter Zuhilfenahme von Akten, die über all die Jahre unbeachtet in einem Regal gestanden hatten. Damit läuft jetzt wieder ein Verfahren, mit dem mögliche Hintermänner gesucht werden. Ob diese Hintermänner gefunden werden, ob das Verfahren in einen Gerichtsprozess mündet, welche Erkenntnisse es bringt, ist nicht abzusehen. Die Zeit hat seit 1980 gegen die Ermittler gearbeitet. Entscheidend ist in diesem Fall die Signalwirkung. Sie beinhaltet das Eingeständnis, dass die Forschungsarbeit von Anwälten, von Historikern und von Journalisten eben nicht nur eine Suche nach Erklärungen war, wo es keine gab. Sie war stattdessen ein Dienst an der Zivilgesellschaft. Auch im Komplex NSU haben die Anwälte der Hinterbliebenen geforscht und sie haben Fragen gestellt. Der Terrorprozess gegen 5 Angeklagte ist im Juli zu Ende gegangen. Während die Mittäterin Beate Zschäpe zu lebenslanger Haft verurteilt wurde, sind die Helfer der Gruppe mit teils sehr milden Strafen davongekommen. Enttäuscht sind viele der Anwälte und ihre Mandanten aber vor allem aus einem anderen Grund. Sie haben vor Prozessbeginn 2013 betont, dass ihnen nicht das Urteil, sondern eine umfassende Aufklärung das Wichtigste ist. Diese Hoffnung hat das Verfahren, geleitet durch die Schranken der Strafprozessordnung, nicht erfüllt. So bleiben die seit langem bekannten blinden Flecken. Wer den NSU mit Waffen versorgt hat, wurde nur bruchstückhaft geklärt. Wie nah die V-Männer in der rechtsextremen Szene der Gruppe gekommen sind, ebenso. Unbekannt ist, ob es Helfer gab, die den Terroristen den Weg zu ihren Opfern wiesen und ob unter ihnen Eingeweihte waren, die wussten, wie das System NSU funktionierte. Kein Zweifel besteht heute mehr, dass die Tragödien, die wir beklagen, ihren Ursprung haben in Netzwerken gleichgesinnter Radikaler. In diesen Kreisen fassen Extremisten den Entschluss zum Umsturz der staatlichen Ordnung und erklärten sich bereit, das Leben Unschuldiger zu ihrer Waffe im politischen Kampf zu machen. Die Diskussion um die Existenz weiterer Täter hat sich auf dem Weg zum Urteil verschärft. Zuletzt ist der Begriff Drei-Täter-These in dieser Debatte zu einem Kampfbegriff geworden, mit dem diejenigen angegriffen werden, die den festen Kern des NSU scheinbar naiv als das Trio aus Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Bönhardt betrachten, also in erster Linie die Vertreter des Generalbundesanwalts. Doch bevor Unterstützer des Trios in die strafrechtlichen Kategorien Gehilfe oder Mittäter einsortiert werden, müssen sie erst einmal angeklagt werden. Die Bundesanwaltschaft führt derzeit 9 Ermittlungsverfahren gegen namentlich bekannte mutmaßliche Helfer. Ob und wann sie vor Gericht gestellt werden, ist nicht abzusehen. Der Fall Oktoberfestanschlag muss uns dabei eine Mahnung sein. Die Trauernden und die Verwundeten dürfen nicht noch einmal über Jahrzehnte mit ihrer Ungewissheit in der Luft hängen. Es darf nicht noch einmal eines Kraftakts von unten bedürfen, um die Nachholung versäumter Ermittlungen anzustoßen. Für die Strafverfolgung als Ganzes muss ein Prinzip gelten, das etliche hochengagierte Kriminalbeamte tagtäglich mit Leben erfüllen. Die Ermittlungen müssen so verlaufen, dass sie den Betroffenen ein Stück Sicherheit zurückgeben. Die Sicherheit zu wissen, was war. Polizeiarbeit darf nicht nur Tätersuche sein. Sie ist zwar der Allgemeinheit, aber den Leidtragenden auf ganz besondere Weise verpflichtet. Auch der Verfassungsschutz steht noch viel zu weit zurück, wenn es darum geht, Klarheit zu schaffen über das, was vor den Anschlägen bekannt war und welchen Platz seine Informanten in der rechtsextremen Szene hatten. Wenn wir aber andere in die Pflicht nehmen, dann dürfen wir uns selbst nicht aussparen. Wir sind Zeitzeugen tieftraumatischer Terrorakte, die Menschen aus unserer Mitte gerissen haben. Wir können bekunden, wie unvermittelt und schockierend uns diese Verbrechen getroffen haben. Darum liegt es für uns auf der Hand, dass die Gefahr nicht gebannt ist, wenn ein Hauptschuldiger verurteilt oder als Einzeltäter identifiziert ist. Es hat nichts mit Panikmache oder mit Ängstlichkeit zu tun, wenn wir sagen, es kann wieder passieren. Das Wissen um diese Bedrohung ist ein nationaler Schatz, der Leben retten kann. Wenn uns die Empörung über die Taten zusammenrücken lässt, wenn sie uns klar macht, dass wir diese marternde Ungerechtigkeit nur gemeinsam aushalten können, ohne daran zu zerbrechen, dann können wir uns als gewappnet ansehen vor den Folgen von ideologischer Raserei und ihren mörderischen Auswüchsen. Entscheidend ist, dass wir in der Wut auf die Täter nicht den Blick für die Opfer verlieren. Trost muss sich nicht in Mitleid ausdrücken, sondern vielmehr in der Übereinkunft, dass mit einem Terrorakt wir alle getroffen sind. Wenn es einen von uns trifft, dann ist es selbstverständlich, das Andenken an den Verstorbenen zu bewahren und uns mit den Hinterbliebenen und den Verletzten solidarisch zu erklären. Genauso selbstverständlich muss es sein, dass auch nach 4 Jahrzehnten mit größter Fürsorge alles unternommen wird, um das Leid der Betroffenen zu lindern. Dazu gehört, dass wir uns dieselben Fragen stellen wie Sie und dass wir nicht aufhören zu fragen. Nicht nur, damit die Aufklärung weitergeht, sondern auch, um die Erinnerung wachzuhalten. Denn wir stehen auch an diesem 26. September wieder hier für diese eine Botschaft. Wir vergessen nicht. Vielen Dank.